Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute Morgen auf einen Abschnitt aus dem ersten Johannesbrief, und zwar 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 4 bis 10. Bitte. 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 4 bis 10. Dort schreibt der Apostel Johannes, geleitet und inspiriert durch den Geist Gottes: Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Soweit das Wort Gottes für den heutigen Sonntag, für die heutige Wortverkündigung. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich sage wahrlich nichts Neues, wenn ich darauf hinweise, dass wir in einer Gesellschaft, dass wir in einer Welt leben, die das Böse, die Sünde verharmlost, trivialisiert. Wie oft hören wir Menschen sagen, wenn es um eindeutig im Licht des Wortes Gottes falsche Dinge geht: Das ist eben heute so. Das macht jeder so. Jeder denkt doch so. Und tatsächlich bringen uns Filme und auch andere Medien schier pausenlos die Botschaft rüber: Sünde, das sei eigentlich nicht so schlimm. Mir noch. Zahlreiche Filme stellen sich nicht nur, sagen wir, in der Ehe- und Sexualmoral unzweideutig gegen die Gebote Gottes, sondern sie vermitteln sogar noch die Botschaft: Wenn du dich noch an die Gebote Gottes hältst, dann bist du verklemmt. Die Gebote Gottes, die sind für Leute, die unterdrückt werden, sie sind, wie man so schön sagt, repressiv. Formen des Anstandes, auch Formen des guten Benehmens, werden zunehmend ins Lächerliche gezogen. Man bezeichnet dann derartiges als altväterlich. Oder aber Menschen, die sich darum bemühen, nach den Geboten Gottes zu leben, die sagen, das ist richtig und das andere ist falsch, gelten schon vielfach als Fundamentalisten. Und man kann ja mal fragen, wie lange es noch dauern wird, bis man sie als gemeingefährlich abstempelt und dann dementsprechend behandelt. Charakteristikum eines guten Kriminalfilms ist es heute, dass der Täter vielfach psychologisiert wird. Und das heißt nichts anderes, als dass ein Film Verständnis für den Täter zu wecken sucht. Und damit wird der Eindruck erweckt, so etwas wie Gerechtigkeit. Das gibt es eigentlich nicht. Es gäbe in Wahrheit nicht so etwas wie gut und böse, eindeutig richtig und falsch. Und es liegt dann nur noch nahe, die Ansicht zu vertreten. Es ist dann nur noch ein kleiner Schritt, dass man verkündet, lasst uns aufhören, über Schuld zu sprechen. Bestenfalls könnte man noch von Schuldgefühlen sprechen, aber die müssen dann eben einem ausgeredet werden, damit er wieder glücklich, damit er wieder happy ist. Ihr Lieben, der Abschnitt, den wir eben gerade aus dem ersten Johannesbrief gelesen haben, nimmt im Kern genau zu einer solchen Einstellung Stellung. Und er entlarvt sie als große Lüge. Denn dieser Abschnitt aus dem Wort Gottes, er führt uns den unüberbrückbaren Gegensatz zwischen Sünde einerseits und Gerechtigkeit vor Augen. Und ich denke, das ist uns allen schon irgendwie beim ersten Hören deutlich geworden. Und deswegen, bevor wir auf die Einzelheiten dieses Abschnittes eingehen, lassen Sie uns erst einmal einen Augenblick bei diesem Gesamteindruck stehen bleiben, den wir vielleicht alle hatten, als wir diesen Abschnitt eben gerade gehört oder gelesen haben. Ist es nicht schon ein Grund, Gott dafür zu danken, dass er klare Linien zieht, dass er deutliche Grenzen macht, dass er niemals Sünde verharmlost, nirgendwo, und dass wir in seinem Wort einen Kompass, ein Orientierungsmittel für das haben, was richtig ist und was falsch ist. Lasst uns zunächst einmal innehalten einen Augenblick und bedenken, dass Gott in seinem Wort Grenzen, unzweideutige Grenzen aufzeigt zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Dass Gott also diese Grenzen nicht verwischt, nicht alles irgendwie grau in grau malt. Und das ist Gnade. Dass wir das Gesetz Gottes haben, das ist ein Licht auf unserem Weg. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut und was böse ist. So hören wir schon im Alten Testament den Propheten Micha. Ja, es ist gut, es ist ein Segen, dass es uns gesagt wird, wo wir lang zu gehen haben. Das Thema des gelesenen Abschnittes und damit auch das Thema der heutigen Predigt ist also der Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Und diesen Gegensatz macht uns der Apostel durch den Geist Gottes deutlich unter drei Blickwinkeln, unter drei Aspekten. Erstens, der Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit zeigt sich in deren jeweiliger Natur. Also in dem, was Sünde und was Gerechtigkeit von ihrem Wesen her ist. Das ist das Erste, das Wesen von Sünde und Gerechtigkeit. Zweitens, der Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit offenbart sich, zeigt sich in der Absicht der Fleischwerdung des Sohnes Gottes. Wozu ist Christus eigentlich gekommen? Und drittens, der Gegensatz, der unüberbrückbare Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit, er macht sich kund in der Frucht unserer Wiedergeburt. Es geht also heute Morgen um den Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit. Und diesen Gegensatz erkennen wir erstens in der gegensätzlichen Natur der Sünde im Vergleich zur Natur der Gerechtigkeit. Diesen Gegensatz erkennen wir zweitens im Ziel, im Zweck des Kommens Christi im Fleisch. Und diesen Gegensatz erkennen wir drittens in der Frucht der neuen Geburt, in der Wiedergeburt. Ich wies im Lauf dieser Predigtreihe schon öfters darauf hin, dass in den Gemeinden in Kleinasien, an die Johannes diesen Brief schrieb, falsche Lehrer, Gnostiker eingedrungen waren, sich eingeschlichen hatten, um die an Christus Glaubenden von dem Evangelium von Jesus Christus wegzubewegen. Und um dieses Ziel zu erreichen, traten diese Leute auf und verkündeten ihre angeblichen tiefen Erfahrungen oder sprachen von ihren inneren Erleuchtungen. Und auf diese Weise erweckten sie bei nicht wenigen ihrer Hörer großen Eindruck. Und auf diese Weise gerieten dann die normalen Christen in die Versuchung zu meinen, wir sind eigentlich nur Christen zweiter Klasse. Wir gehören nicht richtig dazu, sozusagen halbe Christen. Und dabei sah die moralische Lebensführung dieser vermeintlich Erleuchteten, dieser vermeintlichen Geistlichen sehr kläglich aus. Faktisch führten sie in vieler Hinsicht ein moralisch und sittlich verkommenes Leben. Aber für diese Leute, für diese Gnostiker, bedeutete geistlich zu sein, so viel wie, ich brauche Gott eigentlich nicht zu gehorchen. Ich richte mich nach meinen tiefen religiösen Erfahrungen und Erlebnissen und bringe das rüber oder suche es rüberzubringen. Sie waren die Geistlichen und auf sie sollten die Menschen blicken. Der Apostel Johannes ruft die Christen, die Gemeinden auf und er nennt die Christen liebevoll seine Kinder zurück zu dem Evangelium von Jesus Christus. Blickt auf Jesus! Frage mal, wie ist denn das heute? Ist man heute so weit entfernt von dem, wie die Gnostiker damals auftraten? Geht es nicht auch heute vielfach um Erfahrungen, um Erlebnisse, geistliche Erfahrungen natürlich? Da kann man um die halbe Welt fahren, bis nach Toronto, um danach im Geist, jedenfalls vorgeblich im Geist, wie man dann sagt, Gagan oder Kikeriki rufen zu können. Das scheint lächerlich zu sein. Aber ihr Lieben, wenn die Leute einmal in diesen Sog hineingeraten, in diesen Sog des Denkens, dann erscheint das plötzlich als sinnvoll. In Kapitel 2, wir waren ausführlich dabei stehen geblieben, hatte der Apostel Johannes seinen Lesern und Hörern 5 Tests vor Augen gestellt, in denen er sehr deutlich Kriterien nannte, die eine Antwort auf die Frage geben, ob du wirklich, ob du tatsächlich zu Gott gehörst oder ob du nur den Anschein erweckst. Das war erstens der moralische Test. Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes. Wie steht es da in deinem Leben? Zweitens ging es um den Test der Liebe. Wir sagten, der soziale Test. Kümmert dich die Gemeinde? Interessiert dich die Gemeinde? Interessieren dich deine Brüder und deine Schwestern? Drittens ging es um die Frage der Richtung, der Ausrichtung in deinem Leben. Völlig gleichgültig, ob du jung im Glauben bist oder schon gereifter bist. Ist es dein Ziel, Gott, den Vater, zu erkennen? Oder geht es dir in Wahrheit um was ganz anderes? Auch wenn du über Worship oder sonst was redest. Und viertens, der praktische Test. Mal ehrlich, wie ist deine Einstellung zur Welt? Liebst du sie? Stichwort Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens. Und fünftens, wie ist das mit der biblischen Lehre? Interessiert dich das? Oder ist das eigentlich nicht so wichtig? Und nachdem Johannes diese 5 Tests der Gemeinde vor Augen gestellt hat, dann schreibt er nun nicht, wie hart, wie knechtend, wie furchtbar ist es, zu Christus zu gehören, sondern wie wunderbar ist es. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Kinder Gottes sind. Denn das alles, das bitte vergessen wir nicht, schreibt Johannes nicht, um irgendjemandem ein, über die Rübe zu geben, sondern 1. Johannes 1, Vers 3, damit ihr Gemeinschaft habt mit uns, miteinander und mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Aber um eben Gemeinschaft, wirkliche Gemeinschaft zu haben, müssen diese 5 Tests geklärt sein, klar beantwortet sein. Hier nun in Kapitel 3 ab Vers 4 und dann auch noch weit hinein in Kapitel 4 bleibt Johannes genau bei diesem Thema. Bei der Frage, was sind die Kennzeichen eines wirklichen Christen, eines wirklichen Glaubenden? Aber nun behandelt er sie unter einem etwas anderen Blickwinkel. Und wir können diesen Blickwinkel umschreiben mit 3 Worten. Einmal mit dem Wort der Gerechtigkeit, dann mit dem Wort der Liebe und mit dem Wort der Wahrheit. Gerechtigkeit im Gegensatz zur Sünde, darum geht es in dem heutigen Abschnitt, Kapitel 3, die Verse 4 bis 10. Dann um die Frage der Liebe. Johannes hat es schon einmal angesprochen, er spricht es hier noch einmal an. Zugespitzter, das werden wir noch merken. Kapitel 3, die Verse 11 bis 17 und dann ab Kapitel 3, Vers 19 bis weit hinein in Kapitel 4 um die Frage der Wahrheit im Gegensatz zur Irrlehre, zu Irrgeistern. Nicht, das sind die 3 Merkmale, Gerechtigkeit, Liebe, Wahrheit, die bei einem Glaubenden, die bei einem wirklichen Christen offenbar werden. Und das sind die 3 Kennzeichen, die damals die Scheinchristen, die vermeintlichen Christen, die Gnostiker nicht hatten. Sie hatten auch ihre religiösen Erfahrungen. Sie hatten auch ihre religiösen Erleuchtungen und ihre vermeintlichen Erlebnisse. Aber obwohl Johannes hier bei dem Thema bleibt, was das Merkmal eines Christen ist, eben dem Unterschied zu den Scheinchristen, nun wird Johannes, das merken wir sofort, schärfer, unerbittlicher, kompromissloser. Du kannst hier nicht ausweichen. Du kannst nicht alles grau in grau malen. Hier in unserem Abschnitt geht es ihm tatsächlich um den abgrundtiefen Gegensatz zwischen Gerechtigkeit und Sünde. Und dieser Gegensatz, er durchzieht den gesamten Brief. Nicht bereits in Kapitel 1, Vers 6 hatte Johannes auf diesen Kontrast hingewiesen. Wenn wir sagen, wenn wir behaupten, so schrieb er da, wir haben Gemeinschaft mit ihm, mit Gott und wandeln in der Finsternis, also die Diskrepanz zwischen dem, was wir sagen und dem, wie wir leben, dann lügen wir und wir tun nicht die Wahrheit. Nicht die Voraussetzung dieser Aussage ist ja schon, wie wir leben, wie wir uns verhalten und auch wie wir reden. Das offenbart, wie wir sind. Und wenn da eine Diskrepanz ist, dann zeigt es, dass etwas nicht normal ist in deinem Leben. Nicht das war gewissermaßen die Achillesferse der Gnostiker. Es war eine Diskrepanz zwischen dem, was sie behaupteten, religiös zu sein, geistlich den anderen Christen überlegen zu sein und dann, wie es in ihrem Leben tatsächlich aussah. Hier in unserem Abschnitt betont der Apostel Johannes, wie du dein Leben führst, das hängt von deiner Einstellung auch zur Sünde ab. Und zwar nicht zuletzt. Und da schreibt Johannes dann gleich hier im ersten Vers unseres Abschnittes in Kapitel 3, Vers 4. Jeder, der Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und dann fährt er fort. Die Sünde, das ist die Gesetzlosigkeit. Ich will dir einmal die Frage stellen, was Sünde eigentlich ist. Dann denken wir vielleicht zunächst daran, naja, Sünde, das ist das, was unser Leben kaputt macht. Nicht? Wenn du Gottes Wege verlässt, dann gehst du drauf, dann verdirbst du dich. Und das ist zweifellos richtig. Das sagt die Heilige Schrift im Alten und im Neuen Testament. Wir lieben, Sünde ist viel mehr als das. Es ist viel mehr, als dass es nur unser Leben kaputt macht. Im Neuen Testament wird das, was Sünde bzw. Schuld ist, mit mehreren Worten wiedergegeben. Im Wesentlichen sind es vier Begriffe, jedenfalls möchte ich heute noch einmal vier Begriffe nennen. Da ist das erste Wort, das ursprüngliche Wort, Zielverfehlung. Nicht, da will jemand mit Pfeil und Bogen auf ein Ziel schießen und das verfehlt er. Und für dieses Wort Zielverfehlung, das ist das Wort, das im Neuen Testament das häufigste Wort ist für Sünde. Du erweist es deiner Ehefrau, deinem Ehemann, deinen Kindern, deinem Bruder, deiner Schwester in der Gemeinde nicht die Liebe, die Gott von dir erwartet. Nun, dann verfehlst du das Ziel, wozu du bestimmt bist. Das ist Sünde, Zielverfehlung. Das zweite Wort meint so viel wie Abirrung, Abweichung. Du biegst von der geraden Straße ab, auf krumme Wege. Wege, die den Normen Gottes nicht entsprechen. Und dann gelangst du auf falsche Bahnen, auf einen unordentlichen, unkorrekten Weg. Eben, das ist Sünde. Abweichung, Abirrung. Das dritte Wort für Sünde, das meint so viel wie Verletzung oder auch Kränkung. Du fügst jemandem Schaden zu. Du verletzt ihn. Du beleidigst Gott. Lebst nicht so, wie es dem heiligen Gott entspricht. Das ist Sünde. Kränkung. Beleidigung. Und dann gibt es eben noch ein viertes Wort für Sünde. Und dieses Wort verwendet Johannes hier in Kapitel 3, Vers 4. Die Sünde, sagt er, ist die Gesetzlosigkeit. Oder die Übertretung des Gesetzes. Oder ein Leben gegen das Gesetz. Johannes schreibt hier in Kapitel 3, Vers 4, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Ja, die Sünde, das ist die Gesetzlosigkeit. Ist es nicht interessant, dass es auch heute in den Gemeinden zahlreiche Menschen gibt, die lehren, Christen, die hätten nichts mehr mit dem Gesetz zu tun. Sie seien frei, sie seien los vom Gesetz. Also, in Wahrheit doch, gesetzlos. Eine ähnliche Einstellung vertraten auch manche in den Gemeinden im ersten Jahrhundert. Und das ganze Neue Testament stellt sich dagegen. Ich erinnere nur an ein Wort aus der Bergpredigt, wo unser Herr sagt, meinet nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Das ist eine Fehlinterpretation dessen, wozu ich hineingekommen bin in diese Welt. Sünde, das ist die Übertretung der Normen Gottes. Es ist Rebellion gegen die Ordnungen, die Gott, der Schöpfer und Regent dieser Welt, gegeben hat. Sünde, das ist der Aufstand gegen die Satzungen, die Gott gegeben hat. Die Gnostiker, oh ja, sie waren sehr religiös und sie behaupteten vieles und viel religiöses, spektakuläres und sie hörten sich gerne reden. Aber in ihrem Alltag, da lebten sie nach der Regel, ich richte mich nach meinen Intuitionen oder nach meinen Erleuchtungen. Was auch immer sie behaupteten, und welche Form von Geistlichkeit sie wie so eine Art Monstranz vor sich hertrugen. Faktisch lebten sie wie Nichtchristen. Lebten gemäß deren Vorstellungen, Lüsten und Wünschen. Also so wie in der Welt. Wenn du inhaltlich wissen willst, so sagt es Johannes hier, dann guck auf das Gesetz. Die Sünde, das ist die Gesetzlosigkeit. Es ist Aufstand gegen die Gerechtigkeit Gottes. Übrigens gilt das auch, wenn wir äußerlich, wenn die Fassade bei uns stimmt. Das war das Problem der Pharisäer. Nach außen führten sie ein frommes Leben. Alles war weiß. Aber wie sagt Jesus, ihr seid wie eine getünchte Wand. Aber in Wahrheit, in eurem Innern, seid ihr voller, so sagt er es in Matthäus 23, Vers 27, voller Totengebeine und Ungerechtigkeit. Ich will das mal deutlich machen anhand eines Beispiels. Da fährt ein Papa mit seiner 4- bis 5-jährigen Tochter auf der Autobahn mit dem Auto. Und plötzlich kommt das Mädchen auf die Idee, ach, ich will mich losschnallen und auf den Sitz klettern. Es wusste, dass das verboten war. Und nicht nur das, ehe sich der Papa versah, da sprang es sogar auf dem gepolsterten Sitz herum. Als ihr Vater das merkte, rief er, setz dich sofort wieder hin und schnall dich wieder an. Aber das Mädchen, es gehorchte nicht. Es machte ja so viel Spaß auf der Autobahn bei 130 auf dem Autositz herumzuspringen. Es war so schön. Papa sagte es noch einmal. Wenn du dich jetzt nicht sofort hinsetzt und dich wieder anstallst, dann halte ich bei der nächsten Gelegenheit mit meinem Auto an und dann setzt es was. Schließlich gehorchte das Mädchen, setzte sich wieder in ihren Sitz und schnallte sich an. Die Autofahrt ging weiter. Papa brauchte nicht anzuhalten. Aber nach einer Weile, da sagte dieses Mädchen, Papa, ich sitze jetzt auf meinem Sitz, aber in meinem Herzen stehe ich immer noch auf dem Sitz. Und sie wollte damit sagen, eigentlich fand ich es viel schöner, gegen das Gebot zu verstoßen in meinem Innern. Seht ihr, das ist genau das, was vielfach in unserem Leben passiert. Selbst wenn du äußerlich das Richtige tust, in deinem Innern bist du ein Rebell gegen die Normen Gottes. Und das kommt dann bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit wieder zum Ausdruck. Es war doch so schön. Es machte so viel Spaß, da auf der Rückbank herumzuspringen. Man fühlte sich so frei. Wenn der Papa doch nur wüsste, wie schön das ist und wie viel Spaß das macht. Ihr Lieben, jeder ist ein Rebell gegen Gott. Jeder übertritt das Gesetz, ob du nun 5 bist oder 50, ob du 9 Jahre alt bist oder 90. Diese Gesetzlosigkeit, sie lebt in unserem Herzen. Und unsere größte Rebellion ist unsere Weigerung, dem Evangelium, der Heilsbotschaft von Jesus Christus zu glauben, um stattdessen unsere eigene, unsere vorgebliche Gerechtigkeit aufzurichten und uns nicht der Gerechtigkeit Gottes in Christus zu unterwerfen. Und darum schreibt Johannes einmal, ich umschreibe diesen Vers, Kapitel 3, Vers 5, einmal folgendermaßen. Diese deine Gesetzlosigkeit, die ist so unglaublich groß und so unglaublich ernst, dass niemand Geringeres als Jesus Christus, als der Sohn Gottes, vom Himmel kam, um für diese unsere Gesetzlosigkeit mit seinem Blut das Sühnopfer darzubringen. Sünde ist also nicht lediglich deswegen so ernsthaft, weil Sünde gegen Gott ist, sondern auch, weil diese Sünde das Leben des Sohnes Gottes gekostet hat. Und noch zugespitzter zeigt es Johannes auf in Kapitel 3, Vers 8. Sünde, das ist aus dem Teufel. Es ist der Teufel, der von Anfang an sündigt. Nicht, das ist eine harte Aussage und vielfach wollen wir das so nicht sehen. Viel zu hart, viel zu brutal. Aber der Apostel kümmert sich nicht um unsere Befindlichkeiten. Sünde, so sagt er, das ist und bleibt teuflisch. Sünde ist also niemals etwas, über das man lachen kann, über das man seine Witzchen machen kann, das man auf die leichte Schulter nehmen kann, das man nicht so ernst nehmen kann, weil es ja jeder macht. Sünde, so sagt uns unser Abschnitt, kommt immer direkt aus dem Machtbereich der Finsternis. Ja, der Apostel sagt es hier noch zugespitzter. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Lasst uns endlich einmal aufhören. Unsere, nicht die Sünde der anderen, immer beginnt es bei uns, unsere Sünde zu relativieren, zu erklären, zu entschuldigen. Sünde ist in den Augen Gottes etwas brutal Ernstes. Sie kommt direkt vom Teufel. Das, was Johannes hier sagt, ist nichts anderes als das Merkmal eines Christen ist es, dass er die Sünde hasst. Ein wahrer, gläubiger Christ hasst die Sünde. Das heißt, er will nichts mit ihr zu tun haben. Der Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit ist total. Zwischen Sünde und Gerechtigkeit gibt es keine Wesensgemeinschaft. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Sünde und Gerechtigkeit sind nicht nur aufgrund ihrer jeweiligen Natur einander entgegengesetzt. Nein, der Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit erzeigt sich auch in dem Zweck des Kommens Christi hinein in diese Welt. Der Gegensatz zwischen Sünde und Christi und zwischen Sünde und Gerechtigkeit zeigt sich in dem Werk Christi. Und darauf weist der Apostel hin in Kapitel 3, Vers 5. Christus ist erschienen. Wozu? Um unsere Sünden hinwegzunehmen. Nicht erinnern wir uns an die Botschaft des Engels Gabriel, die er einst dem Josef im Traum gab. Sein Name soll Jesus heißen. Und das heißt, er wird sein Volk retten von Sünden. Zu diesem Zweck, um uns von der Sünde zu retten, kam Christus. Das war sein Ziel. Er kam, damit wir dort am Kreuz bei ihm unsere Sünden, unseren ganzen Mist, unsere Gottlosigkeit, unser Elend abladen. Deswegen sage ich dir, ruhe nicht, bis du im Glauben an Christus bekennen kannst. Christus hat mir auch meine Sünden weggenommen. Ich habe jetzt einen freien Zugang zu Gott, dem Vater. Dass der Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit sich in dem Zweck des Kommens Christi manifestiert, das stellt Johannes dann einige Verse später noch deutlicher heraus. In Kapitel 3, Vers 8b. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre, vernichte. Achten wir bitte zunächst einmal darauf, wie oft der Begriff des Erscheinens in diesem Abschnitt vorkommt. Er kommt übrigens auch recht häufig in diesem ganzen Brief vor, aber sehr konzentriert, sehr gebündelt hier in diesem Abschnitt. Ich beginne schon in Kapitel 1, Vers 2, wo Johannes sagt, das Leben ist erschienen. Es ist in die Erscheinung getreten. Und wir haben gesehen, bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Und dann kommt dieses Wort wieder vor, in Kapitel 2, Vers 28, im Blick auf die Wiederkunft von Christus. Kinder, bleibet in ihm, damit wir Freudigkeit haben, wenn er erscheint, wenn er hineinkommt in diese Welt. Und dann, wie gesagt, ganz gehäuft kommt dieser Begriff hier in Kapitel 3 vor. Kapitel 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn er erscheinen wird, wenn er in die Erscheinung treten wird, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden. Dann Vers 5. Christus ist dazu erschienen, um unsere Sünden wegzunehmen. Und dann Vers 8. Christus ist erschienen, damit er die Werke des Teufels zerstöre. Und dann im Kapitel 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes uns erschienen, uns geoffenbart worden, übersetzt die Schlachter hier. Aber es ist das gleiche Wort im Griechischen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Noch einmal, Johannes schreibt das hier, indem er die Gnostiker vor Augen hat. Und die Gnostiker, sie suchten Erfahrungen, Erlebnisse. Fast könnte man sagen, sie suchten etwas Greifbares. Nun sagt Johannes, du suchst etwas Greifbares? Du suchst etwas, was im Horizont der menschlichen Erfahrung ist? Dann guck auf Christus. Er ist hineingekommen in diese menschliche Wirklichkeit. In Christus ist Gott erschienen. Nicht damit begann Johannes diesen Brief. Und er wird noch einmal in die Erscheinung, in deine Erfahrungswelt hineintreten. Christus ist erschienen. Es ist Realität da, die greifbar ist, die, wie es Johannes am Anfang dieses Briefes schreibt, gesehen werden konnte, betastet werden konnte, befühlt werden konnte, gehört werden konnte, die also mit unseren Sinnen, mit den menschlichen Sinnen wahrgenommen werden konnte. Hier in Kapitel 3, Vers 8 weist uns das Wort Gottes darauf hin, dass Christus nicht nur kam, nicht nur in die Erscheinung trat, um unsere persönlichen Sünden wegzunehmen. Das lasen wir in Vers 5. Also ich sage einmal, damit wir ein gutes Gewissen haben. Sondern darüber hinaus hat das Werk Christi auf Golgatha auch eine kosmische Bedeutung. Christus kam in diese Welt, er ist erschienen, um den Urheber der Sünde zu besiegen, um die Werke des Teufels zu zerstören. In dem Geschehen auf Golgatha ging es also keineswegs nur darum, dass Christus unsere individuellen Sünden weggenommen hat. Vielmehr war sein Erscheinen der Einbruch in das Territorium der Finsternis, um die Macht des Erzfeindes zu zerstören. Christi kommen, sein Erscheinen und dann besonders sein Werk auf Golgatha, es hat eine kosmische Dimension. Christus kam, um den Fürsten dieser Welt zu entmachten. Ohne Frage. Der Teufel ist heute noch gegenwärtig und er hat unzweifelhaft noch Macht. Aber, so sagt das Neue Testament, es ist eine gefesselte Macht. Eine gebundene Macht. So sagt es der Herr selbst einmal in Matthäus Kapitel 12, Vers 29. In seiner Auseinandersetzung mit den Pharisäern stellt Jesus hier einmal die Frage, wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gebunden hat? Den Starken. Nun, aus dem Zusammenhang wird deutlich, dass damit der Teufel gemeint ist. Der Starke, er ist gebunden durch den Stärkeren, durch Christus. Die Macht des Teufels, sie ist noch da. Aber noch einmal, es ist eine gebundene, eine gefesselte. Wenn wir so wollen, eine gebrochene Macht, eine Macht auf dem Rückzug. Im Licht der Ewigkeit hat der Teufel keine Chance mehr. Deswegen kann Johannes einmal diesen kühnen Satz etwas später formulieren in seinem Brief in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4, wo er schreibt, Kinder, ihr seid aus Gott und habt die Welt überwunden, weil der, der in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Der Teufel ist kein Fantasieprodukt. Der Teufel ist nicht jemand, über den man sich lustig machen kann. Und ich glaube auch nicht, dass wir den Auftrag haben, ihn auslachen zu können, wie man das gegenwärtig in manchen charismatischen Kreisen macht. Aber aufgrund des Werkes Christi auf Golgatha und aufgrund der Auferstehung Christi sind wir, das bezeugt das Neue Testament, aus dem Machtbereich des Satans herausgerissen, herausgerettet. Christus, er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Teufel, er ist ein Geschlagener, ein Gebundener, ein zurückweichender Feind. Darum schreibt Johannes einmal, wir hörten das schon in 1. Johannes 2, Vers 8, die Finsternis, sie vergeht, sie ist im Vergehen und das wahre Licht, das leuchtet schon. Nicht wie so an einem Morgen, wenn langsam die Sonne aufgeht und die Nacht, die Finsternis vergeht. Und wenn du im Glauben kämpfst, dann darfst du diesen Sieg über die Sünde aufgrund des Auferstehungslebens Christi auch in der Gegenwart immer wieder erfahren. Im Glauben. Und damit kommen wir zum dritten Punkt unserer Predigt. Der Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit, er macht sich auch kund in deinem Leben. Und zwar als Frucht der neuen Geburt, der Wiedergeburt. Mit anderen Worten, schon hier in dieser Welt wird das Leben eines Wiedergeborenen, eines Menschen, der Leben aus Gott empfangen hat, zu einem Gegensatz zur Sünde. Das lesen wir in Kapitel 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Dieser Vers ist vielfach missverstanden worden, namentlich in den letzten 200 Jahren. Nicht selten musste er zur Begründung eines Perfektionismus herhalten oder zu einer ganz besonderen Heiligungslehre. Und viele Christen hat dieser Vers auch verunsichert, erschüttert. Bin ich dann überhaupt ein Christ? Und was will der Apostel hier sagen? Aber halten wir zunächst einmal fest, was will er nicht sagen? Der Apostel Johannes sagt hier nicht, dass Christen überhaupt nicht mehr sündigen. Nicht wahr? Diese Idee hatte er ja bereits in Kapitel 1, Vers 8 zurückgewiesen, wo Johannes sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, also dass wir sozusagen der Sünde enthoben sind, dann betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Gerade weil du nach wie vor Sünde hast in dir, darfst du immer wieder zu Jesus fliehen, um bei ihm Vergebung deiner Sünden zu empfangen. Und dann gilt die Verheißung, die du dann gleich im nächsten Vers, in Kapitel 1, Vers 9 liest. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, aufgrund seines Werkes auf Golgatha, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Diese Verheißung hast du dann. Und damit ist deutlich, Johannes kann jetzt hier nicht zwei Kapitel weiter sagen, dass Christen Leute sind, die keine Sünde mehr haben, die nicht mehr sündigen. Nein, was der Apostel hier sagt, ist Folgendes. Wenn Christus in dein Leben getreten ist, also wenn du den Samen der Wiedergeburt, eigentlich den Samen der Wiederzeugung, empfangen hast, dann kannst du nicht mehr fortfahren mit einem Leben in der Sünde. Dann kannst du keinen sündigen Lebensstil mehr führen. Denn der Same Gottes, das Leben aus Gott, kann in dir kein anderes Leben hervorbringen, als ein Leben, das ausgerichtet ist auf Gott, auf seinen Willen, auf seine Gerechtigkeit. Ja, du wirst immer noch sündigen, aber die Grundrichtung in deinem Leben ist nicht mehr auf die Sünde ausgerichtet, sondern durch den Geist, dein Leben, ist es orientiert auf die, wie es Johannes hier in diesem Abschnitt sagt, auf die Gerechtigkeit. Und dafür, dass dieses der Sinn dieses Verses ist, nenne ich einmal drei Gründe. Erstens möchte ich hinweisen auf das Verb, auf das Zeitwort, das Johannes hier in diesem Vers verwendet. Für Sündigen, oder der Schlachter 2000 wird übersetzt mit Sünde tun. Da verwendet der Apostel eine Zeitform, die die Kontinuität einer Handlungsweise zum Ausdruck bringt. Also wenn wir von daher das umschreiben wollen, was Johannes hier sagt, dann könnte man formulieren, jeder, der aus Gott geboren ist, führt nicht mehr ein Leben in der Sünde. Weil er aus Gott geboren ist, ist die Sünde nicht mehr sein Lebenselement. Ein zweiter Grund. Zweitens erinnern wir uns bitte daran, dass der Apostel Johannes, während er diese schreibt, immer auch die Gnostiker vor Augen hat. Und noch einmal, die Gnostiker, sie behaupteten, geistliche Einsichten zu haben. So geistliche Power in sich zu verspüren. Und von daher geht es Johannes darum, Folgendes deutlich zu machen. Wenn du wirklich Christ bist, dann kannst du nicht wie die Gnostiker leben. Wie die Gnostiker, die behaupten, sie seien aus Gott geboren, sie seien wiedergeboren, um dann doch weiter ein unmoralisches Leben zu führen. Ein Leben in der Sünde zu führen. Wenn du wiedergeboren bist, dann kannst du nicht sagen, ich habe ein neues Leben empfangen, aber Gott zu gehorchen, sein Wort zu lesen, ach, das ist nicht so mein Ding. Ihr Lieben, wer aus Gott geboren ist, der will wissen, was Gott will, und er will nicht mehr ein Leben führen, so wie er das bisher gelebt hat. Er sagt, ich will diesem Herrn gehorchen, ihm nachfolgen, ihm dienen, für ihn da sein, egal was es kostet. Denn wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Ja, Christen sündigen noch, ich sage es noch einmal. Christen haben noch Sünde. Alles andere wäre eine große Lüge, ein großer Selbstbetrug. Aber der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen oder auch einem Scheinchristen, das ist die Sünde, sie tut ihm weh. Und sie ist vielfach verbunden mit Unwilligkeit. Dann wirst du vor Gott sagen, wie konnte ich dieses oder jenes Verletzende nur sagen zu meiner Frau? Warum musste ich diesen Seitenhieb jetzt geben in dem Gespräch mit meinen Kindern? Wieder einmal war ich so gemein, so gehässig, habe vielleicht meine vermeintliche rhetorische Überlegenheit versucht auszuspielen. Wie konnte ich nur so widerlich sein angesichts dessen, dass Gott mir so viele Sünden vergeben hat? Wie konnte ich so rachsüchtige, so vergeltende Gedanken haben, wenn Gott so mit mir handeln würde, wie ich meine, mit anderen handeln zu müssen? Und stattdessen wird jemand, der wiedergeboren ist, fragen, wie kann ich dem Herrn gefallen? Wie kann ich ihn erfreuen? Ihn, der seinen Sohn für mich dahingegeben hat. Und dann schließlich das Dritte, was wir bei diesem Vers hier zu berücksichtigen haben. Das ist, ich sagte schon, Johannes formuliert jetzt sozusagen im zweiten Durchgang zugespitzter. Johannes schreibt hier nun sehr klar, sehr deutlich im Stil der These und der Antithese. Er akzentuiert ein Thema und stellt dann das Gegenteil heraus. Und zwischen diesen beiden Aussagen bewegt er sich. These und Antithese. Was Johannes dann allerdings nicht tut, ist, dass er das alles zu einer Synthese vereinigt. Er schreibt hier nicht dialektisch. Johannes macht hier unzweideutig klar. Du kannst nicht mehr ein Leben in der Sünde führen. Und wenn du dein Leben in der Sünde führst, dann gehörst du dem Teufel. Punkt. Ende. Wenn du dagegen der Gerechtigkeit nachjagst, dann bist du ein Kind Gottes. So eindeutig, so klar. Ihr Lieben, so undialektisch spricht die Heilige Schrift. Ich lese mir mal Vers 10. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott. Ebenso, wer seinen Bruder nicht liebt. Das heißt übrigens auch, aus einer gewissen Warte sündigt ein Glaubender nicht mehr. Er sündigt nicht, wenn man ihn sieht unter dem Blickwinkel des neuen Samens, den er empfangen hat. Von ihrer Natur her haben wir noch Sünde. Diese Befleckung, die Macht der in uns wohnenden Sünde, die bringt uns vielfach in einen Krieg. In den Krieg, den Paulus in Römer 7 beschreibt, oder denken wir auch an Galater 5, der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und so ist es richtig, wenn Luther sagt, ja, wir sind zugleich gerecht und Sünder, beides. Nicht entweder oder, sondern beides. Und John Owen formuliert es einmal folgendermaßen. Der Unterschied zwischen einem Glaubenden und einem Unglaubenden ist folgender. Ein Ungläubiger rennt hinter der Sünde her. Das ist sein Ziel. Bei einem Gläubigen läuft die Sünde hinter ihm her. Manchmal ist sie schneller, ja. Aber die Sünde, sie ist nicht mehr unsere Richtung. Ein Gläubiger, er rennt von der Sünde weg. Es ist nicht mehr sein Lebenselement. Es ist nicht mehr seine Freude, es kann es nicht mehr sein. Unser Abschnitt, unter dem wir uns heute Morgen gestellt haben, er macht eines deutlich. Gerechtigkeit und Sünde, sie sind nicht vereinbar. Christus und Sünde, die beiden sind nicht kompatibel. Sie stehen unversöhnlich gegeneinander. Ein Christ ist noch ein Sünder. Er ist zu allem Bösen fähig. Und es gibt nichts, wozu er nicht fähig ist. Aber ein Christ hat in seinem Leben eine fundamental andere Richtung. Eben, er ist auf Christus ausgerichtet, auf ihn orientiert. Er weiß, Christus hat mich erkauft. Und darum habe ich in einem Leben der Sünde, ich sage es mal etwas salopp, keine Aktien mehr. Da kann ich nichts mehr holen. Da kann ich nichts mehr verdienen. Und so geht es heute Morgen um die eine Frage. Was ist die Richtung in deinem Leben? Ist die Sünde noch unser Lebenselement? Oder jagen wir der Gerechtigkeit nach? Sind wir begierig, Gottes Willen zu tun? Und wenn wir gesündigt haben, gehen wir dann zu Gott und bitten ihn um Vergebung unserer Sünden. Und wenn wir uns an unserem Ehemann, an unserer Ehefrau, an unseren Kindern, an unserem Bruder, an unserer Schwester vergangen haben, gehen wir dann auch zu ihm und bitten um Vergebung. Der Apostel Johannes schreibt dies auf folgende Weise, in Kapitel 3, Vers 10. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Eigentlich steht hier auch im Griechischen das Wort sind erschienen, in Erscheinung getreten. Das ist das gleiche Wort. Wenn Sünde und Gerechtigkeit total gegeneinander stehen, wenn Christus in diese Welt kam, um unsere Sünden hinwegzunehmen und um die Werke des Teufels zu zerstören, dann wird auch dein Leben Früchte der Gerechtigkeit bringen. Du bist nicht perfekt, wahrlich nicht. Aber die Richtung in deinem Leben, die ist eine andere geworden. Und das kannst du jetzt schon erkennen, wie du jetzt, heute, mit Sünde umgehst. Wie du jetzt, heute, die Werke des Teufels zurückweist, zu ihnen stehst. Und noch einmal, Sünde ist immer teuflisch. Bezeichnenderweise fügt der Apostel hier hinzu, Kapitel 3, Vers 10, und wer seinen Bruder liebt, wer ihm Liebe erweist, wer auf ihn ausgerichtet ist. Und Liebe sucht immer den anderen, sucht niemals mich. Die Gnostiker, sie sahen nur sich, ihre Frömmigkeit. Sie liebten ihre Brüder nicht wirklich. Der Bruder, das war jemand, auf den man hinabblickte. Er war ja noch nicht so geistlich, wie man selbst sich einbildete zu sein. Dagegen ist ein Christ jemand, der weiß, wie abgrundtief furchtbar die Sünde ist. Wie groß der Gegensatz zwischen Sünde und Gerechtigkeit ist. Ein Christ ist jemand, der weiß, wozu Christus kam, nämlich um diese Trennung zwischen Gott und uns hinwegzunehmen. Wir, die wir gefangen waren im Machtbereich der Finsternis, des Teufels. Und drittens, ein Christ ist jemand, der weiß, dass er eine neue Richtung hat, weil er Leben aus Gott empfangen hat. Amen.